Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Die mutigen 56, Deutschlands längster Streik. Das ist die Verfilmung des Arbeitskampfes um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Viele wissen das. In Schleswig-Holstein hat 1956 ein Streik stattgefunden auf den Werften und in der Metallelektroindustrie. Und es ging darum, dass die Kolleginnen Arbeiter sagen, es geht nicht mehr. Wenn wir krank sind, wollen wir auch Lohnfortzahlung haben, nämlich das, was die Angestellten haben. Und die hatten das nämlich damals schon. Und der Norddeutsche Rundfunk hat für die ARD da jetzt ein Dokudrama draus gemacht und das könnt ihr ab dem 28. April in der ARD Mediathek, aber auch am 1. Mai um 21.45 Uhr im 1. euch dann anschauen. Und wir haben jemanden hier, der mitgemacht hat damals auf anderen Wegen. Björn Engholm, auch vielen bekannt als ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und schillernde Figur in der Politik über viele Jahre war auch involviert in den Arbeitskampf. Wieso, weshalb, warum? Da haben wir gesagt, laden wir ihn ein. Björn, schön, dass du da bist.
Ja, moin, moin. Ja, Björn, das ist eine ganz besondere Geschichte. Also mein Vater war 56 vorzeitig gestorben, also kam nicht an die Rentenhöchstgrenze. Einkommen zu Hause war bescheiden. Mutter war mit mir sozusagen alleine auf weiter Flur, aber ich wollte in dem Alter von 16 auch ein ordentliches Taschengeld haben. Also war die Antwort einfach, du gehst zwischendurch nach der Schule arbeiten.
Wo warst du dann arbeiten?
Und dann habe ich in Lübeck ein bisschen mit mich umgeguckt. Ich weiß nicht, ob ich in dem Jahr schon bei Forindus war, Holzverladung, da durfte man eigentlich im 16 noch nicht arbeiten. Und dann kam ein kleiner Lübecker Elektrohändler, der reparierte Geräte, verkaufte auch hochanspruchsvolle Lautsprechergeräte und sagte, du kannst bei mir zu reparierende Geräte abholen und wieder, wenn sie fertig sind, zurückbringen.
Also du bist zu denen nach Hause gefahren, hast dann...
Hab ein Gerät abgeholt mit dem Fahrrad, hier wurde es repariert und dann habe ich es wieder
zu den Kunden gebracht.
Und er zahlte damals 50 Pfennig in der Stunde.
Okay.
Und eines Tages kommt er und sagt, ich habe einen größeren Auftrag, den kann ich selbst nicht bewältigen. Es war ein Ein-Mann-Betrieb. Da ist wieder so einer von diesen verrückten Streiks. Und da musst du mir aushelfen, das wird mehrere Tage wahrscheinlich dauern. Und da muss jemand am Reglerpult stehen. Immer wenn oben einer redet, muss laut gemacht werden und dann wieder runter. Das kannst du. Und so bin ich in den Genuss gekommen, unterhalb des Rednerpultes beim großen Metallarbeiterstreik 56 zu entscheiden, gebe ich den IG Metallern Dampf, lasse ich sie laut reden oder drehe ich ihnen die Sprache ab?
Und hat dich aber alles immer so mitgenommen, dass du eher lauter gemacht hast oder dass du auch ein bisschen...
Ja, ich war eigentlich ziemlich angefasst durch diese Geschichte. Das war mein erstes Erlebnis, wenn man so will, mit Arbeiten der Klasse. Mhm. Ich kam aus so einem bescheidenen mittelbürgerlichen Haushalt. Ich habe zum ersten Mal Leute erlebt in großen Zahlen, die Malocher waren. Mhm. Und Werftarbeit damals war ja keine leichte Tätigkeit.
Nein, absolut
nicht. Die haben nicht alle unter Dach gearbeitet, wie heutzutage in großen Hallen, zum Teil draußen geschweißt, bei schlechtem Wetter. Hab zum ersten Mal Leute erlebt, die mit einem eher bescheidenen Einkommen richtig bis aufs Blut geschwitzt haben bei der Arbeit. Und dann festgestellt, dass sie ja völlig im Recht sind, wenn sie sagen, ich will nicht, wenn ich krank werde, nach Hause gehen und zunächst überhaupt kein Geld kriegen.
Ich meine, das muss man vielleicht nochmal einen Exkurs machen, bevor wir weiter über die
mal erzählen.
Der Punkt war ja der, wenn du krank geworden bist, die ersten drei Tage hast du keine Lohnfortzahlung bekommen, gar nichts und danach dann weniger.
Und das wurde, glaube ich, gerade eben sowas die Hälfte, ein bisschen drüber.
Genau.
Sehr, sehr bescheiden.
Und deswegen war natürlich jede Krankheit auch immer existenzgefährdig. Ich meine, wir reden davon 10, 11 Jahre nach dem Krieg.
Ja.
Die Situation war, also Wirtschaftswunder war da noch nicht, sondern die Menschen mussten überleben.
Ja.
Und wenn eine Grippe, etc., wo du heute sagst, ich drehe mich lieber nochmal um und gehe nur gesund zur Arbeit, das war damals ein Punkt, wo klar war, du verdienst weniger für Familie. Meistens immer nur einer verdient, nämlich der Mann. Das heißt, kein Geld. Und deswegen hat man gesagt, diese Ungerechtigkeit muss aufgelöst werden, weil der Angestellte, der hat nämlich weiter seinen Lohn bekommen, wenn er krank geworden ist.
Ja, ja. Also die Frage Gleichstellung, die auch nicht im ersten Schritt funktioniert hat damals. Ich glaube, das Gesetz im Bundestag ist erst 10 Jahre später gemacht worden, in großer Fülle. Aber ich habe zum ersten Mal begriffen, was es heißt, mit noch weniger Geld auszukommen, als wir es zu Hause hatten. Leute, die gar kein Geld kriegen in der ersten Zeit. Und das war so für mich so ein Vorkick für spätere Gewerkschaftstätigkeit. Also ich war damals noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss Teil dieser Gewerkschaftsbewegung werden. Aber irgendwie hat sich festgesetzt im Hinterkopf, dass Leute für berechtigte Interessen, es waren ja nicht unberechtigte, auf die Straße gehen, Betriebe stilllegen und das auch über Monate durchhalten. Also es war für mich ein richtiger Kick, muss ich sagen, so ein Initiationserlebnis.
Ja, und 113 Tage heißt ja, der Streik geht über 3 Monate, es war Weihnachten dabei. Ja. Also wer sich den Film anguckt, sieht ja auch, dass da auch noch eine große Solidarität am Ende des Tages aus der ganzen Republik da war. Unsere Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel aus Mannheim haben Pakete in den Norden geschickt, um Weihnachtspakete zu verteilen zu können. Und es gab ja auch eine Solidarität in der Stadt, also in Lübeck, in Kiel, in Flensburg, überall da, wo gestreikt worden ist, war ja auch der Punkt, wir halten zusammen und wir unterstützen euch, weil es war ja wirklich eine harte Auseinandersetzung, die Zukunft der Arbeitsbeziehung. Das muss man auch sagen, ganz frisch ja auch Gewerkschaften und Kapital.
Ja, das kann man heute vielleicht gar nicht mehr so leicht nachvollziehen. Das ging an die Substanz bei den Leuten. Und deswegen das Interesse daran, was zu ändern, war nicht nur berechtigt, es war auch mit einer unglaublichen solidarischen Einheit und Stärke versehen. Das habe ich über die Jahre später kaum noch mal erlebt. Also wie Leute zehntausenderfach zusammenstehen.
Ja.
Und wir haben in Lübeck Veranstaltungen gehabt, wo bestimmt 6.000, 8.000, 10.000 Leute waren. Nicht? Also das Gefühl, gemeinschaftlich etwas zu erreichen, das hat mich so für meine soziale und politische Tätigkeit wirklich beeinflusst.
Ja, und es prägt ja auch. Also es ist auch so, ich sage ja, und es gibt auch Kraft. Also überall heute auch noch, wenn wir in Arbeitskämpfen unterwegs sind, wenn du mit deinen Kollegen vor der Tür stehst, du siehst, kannst dich auf den anderen verlassen, auf die andere verlassen. Das macht auch, also das füllt auch die Batterie wieder auf, zu sagen, wir wollen weitermachen.
Ja.
Und es war ja auch ein Punkt, dass die Streikenden ja auch gesagt haben, nee, wir wollen auch am Ende des Tages ein gutes Ergebnis haben. Und die ersten Kompromisse sind ja auch abgelehnt worden. Du sagst im Film selber auch.
Ich glaube, es waren 3 Urabstimmungen, die verloren gegangen sind.
So ist das. So ist das.
Und erst in der 4. hat man die erforderliche Zustimmung gehabt. So habe ich es in Erinnerung.
Ja, so ist es. Wir haben tatsächlich den Punkt gehabt, wo wir sagen, wir haben hier einen Kompromiss mit oder ohne Politik mit den Arbeitgebern zustande gekriegt. Und dann haben aber die Leute gesagt, nein, das ist nicht das, für das wir gestreikt haben. Und dann streiken wir lieber weiter. Also das zeigt auch, wie wichtig Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen ist.
Ja, damals war der Beteiligungsgrad, also der Mitglieds, die Mitgliedsbeteiligung an den Gewerkschaften, glaube ich, sehr viel höher als heute. Also ich glaube, wir haben auf den Werften, wir hatten in Lübeck damals mindestens 4 große Werften, Lübeck und Travemünde, Gewerkschaftsgrad war bei 75, 80 oder mehr Prozent. Und die standen auch wirklich zusammen. Und sie standen ja nicht nur, man muss das auch nochmal sagen, ich habe das so schwach in Erinnerung, es war Winterszeit.
Klar.
Es war ja nicht im Hochsommer, wo man in luftigen Hemdsärmel durch die Gegend marschieren konnte und demonstrieren konnte. Die haben gefroren. Und da wurde Suppe herbeigeschafft. Das habe ich noch so in Erinnerung an langen Tischen. Es wurde auch was gespendet von Lübeckern dafür. Es hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Vergnügung für die Kinder gegeben und für die Ehefrauen. Also die Gewerkschaft hat darauf wirklich eine Menge in Bewegung gesetzt, um die Leute nicht nur bei Laune zu halten, um ihren Kampfesmut zu erhalten. Also mich hat das unglaublich beeindruckt.
Nein, weil das ist auch ein Thema, was wir heute, natürlich heute haben wir ganz andere Bedingungen, aber schon auch immer den Punkt zu sagen, was liefern wir eigentlich, dass dieser Zusammenhalt auch möglich ist. Und damals hat man dann auch fast einmalig gesagt, wir müssen was für die Frauen machen, die ja auch zu Hause mitdiskutieren. Reicht das Geld? Wie soll es weitergehen? Was ist die Perspektive, mal rauszukommen aus dieser Situation, mit den Kindern was zu machen? Und eben auch dann, sieht man in dem Film auch, wir haben sozusagen Briefe an den Weihnachtsmann organisiert und eine Kollegin aus Küknitz hat ja darüber dann tatsächlich auch ein Geschenk bekommen. Und das zeigt sie in dem Film auch und die ist auch hier weiter noch in Verbindung mit der IG Metall hier in Lübeck. Also das sind schon Sachen, die haben auch da so geprägt. Dich hat es auch geprägt, sagst du. Du bist ja Gewerkschaftsmitglied ja dann auch geworden. Du hast ja dann eine Lehre angefangen.
Ja, ich bin dann 2,5 Jahre später, gegen Ende und der Prima haben die Schule und ich beschlossen, dass wir uns nicht mögen. Und wir sind voneinander geschieden. Ich glaube, es hat keine Seite bereut. Ich nicht, die Schule auch nicht. Und ich habe dann auf Rat eines Onkels eine Lehre begonnen. Und der hat gesagt, du machst eine Lehre bei einem sozialdemokratisch geprägten Betrieb. Und das war Wollenweberdruck in Lübeck. Okay. Die gaben auch die kleine Zeitung Lübecker Freie Presse heraus, also eine linksgerichtete Zeitung, die es nicht lange überlebt hat, wie alle linken Zeitungen. Und da habe ich eine Lehre begonnen. Und ich weiß noch, am zweiten Tag, als ich morgens als Setzer an meinem Arbeitsplatz stand, kam ein relativ kleiner Mann, den haben wir dann später auch Petit genannt. Petit ist auch eine Schriftgröße im schwarzen Gewerbe.
Und da kam ein schwarzes Gewerbe, ist Druckergewerbe.
Da kam er an meinen Arbeitsplatz, legte drei Formulare hin und sagte, oder schreib mal. Und ich war damals also ein relativ großer Junge und guckte ein bisschen runter auf meinen, das war der Buchbindermeister, auf Gewerkschaftsvertreter. Ich sag mal, was soll ich unterschreiben? Sagt er, hier wird nicht gefragt als Lehrling, hier wird unterschrieben. Da habe ich nochmal genau hingeguckt. Das erste Formular war Beitritt zur Büchergilde Gutenberg. Höchst nützlich, muss ich sagen, war die Begründung meines Bücherbestandes. Das zweite war ein Konto bei der Bank für Gemeinwirtschaft. Das ging damals gerade los, keine Lohntüten mehr. Mhm. Und das dritte war IG Druck und Papier. Das war um 7.15 Uhr legte er diese drei Formulare hin. Um 7.20 Uhr morgens war ich Mitglied dieser drei Bereiche und hatte ein eigenes Konto.
Ja, so schnell kann das gehen. Heutzutage werben wir mehr um die Kolleginnen und Kollegen, weil die Zeiten sich geändert haben. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass wir ja immer noch bei der Gewerkschaftsjugend der größte politische Jugendverband sind und viele Kolleginnen und Kollegen sich da stark einsetzen. Fragen, die damals auch eine Rolle gespielt haben, gute Ausbildung, was ist Perspektive danach, kriege ich Sicherheit in mein Leben rein? Also es sind ja Sachen, die heute wie damals aktuell waren.
Nun war aber nicht alles rosig, muss man auch noch in Parenthese hinzufügen. Wir hatten, weiß ich nicht, 5 oder 6 Jugendliche im Betrieb und die haben mich dann irgendwann zum Jugendsprecher gewählt. Und nach dem damaligen Gesetz war der Jugendsprecher noch nicht berechtigt, an Betriebsratssitzungen teilzunehmen. Ich habe gesagt, was soll das Ganze? Ich bin Jugendsprecher, wenn ich nicht dabei bin, wo die Kollegen beraten, macht es ja keinen Sinn. Dann bin ich zunächst, nach meiner Wahl, zur nächsten Betriebsratssitzung gegangen. Ich habe gesagt, Kollegen, ich möchte hier teilnehmen. Die haben gesagt, du tickst wohl nicht richtig hier, du Lehrling im zweiten Lehrjahr oder sowas. Ne? Und dann, weiß ich noch, habe ich einen Stuhl genommen und habe mich vor die Tür dieser Sitzung gesetzt und beim nächsten Mal war ich dabei.
Ja, man muss auch mal sozusagen gegen den Strom schwimmen, damit man weiterkommt.
Stark konservativ geprägte Gewerkschaftsleute da.
Ja, Gewerkschaften kommen. Also das muss man ehrlicherseits, Hierarchie sozusagen ist in Gewerkschaften schon stark vertreten gewesen in der Vergangenheit. Und es ist natürlich auch so, dass manche sagen, naja, mit Jugendarbeit, weiß ich nicht. Heute sind wir ja froh, wenn junge Leute sagen wollen, mitmachen. Also so hat sich das auch zum Teil gedreht.
Ja, ja.
Und wir haben auch geguckt, wie wir das entsprechend weiterentwickeln mussten. Und trotzdem ist es so, es hängt auch darauf an, akzeptiert man die Umstände oder sagt man, nee, will ich nicht akzeptieren, sondern was tun.
Aber der Sinn war natürlich, es hat sich ja viel aus meiner Mitgliedschaft ergeben, muss ich auch immer fairerweise und dankend hinzufügen. Ich war mit der Lehre fertig, habe noch ein bisschen als Geselle gearbeitet und dann kam in dem Gewerkschaftshaus hier in Lübeck.
Da sitzen wir gerade,
nur für
Information.
Kam der IG Druck, Geschäftsführer, die hießen damals, war ein Sekretär, glaube ich, damals, Uwe Körner. Und die damalige Vorsitzende der Gemeinschaft Arbeit und Leben, Bildungsgemeinschaft, Ingeborg Sommer, später Stadtpräsidentin. Oh, ja. Die kamen und sagten, komm mal zu uns und wir haben den Eindruck, du könntest eigentlich studieren. Und da habe ich gesagt, studieren bei unserem Einkommen? Nichts möglich. Und da haben die organisiert, dass ich ein Stipendium der damaligen Stiftung Mitbestimmung bekommen habe.
Heute Hans-Böckler-Stiftung.
Später Böckler-Stiftung. Und ich habe dann meinen zweiten Bildungsweg auf der Akademie in Hamburg und später an der Universität. Insgesamt 6 oder 7 Jahre komplett bezahlt bekommen von dieser Stiftung.
Ja, und das machen wir auch heute
noch.
Das
muss ich sagen, das ist ein wahnsinniges Geschenk gewesen.
Natürlich, gerade für Menschen aus den bildungsfernen Schichten, Klassen, wie auch immer man das heute benennen will, ist das eine Frage, kann ich mir das leisten, traue ich mir das zu, gehe ich dieses Risiko ein? Wir haben noch heute immer noch hunderte von Stipendiaten. Bei uns ist es ja auch so, dass die für die Gewerkschaften in Aufsichtsräten sitzen, die müssen ihr Geld ja auch abgeben, damit sowas finanziert wird. Ja. Und was auch viele nicht wissen, du bist ja in guter Gesellschaft, weil die Frau von unserem heutigen Bundespräsidenten ist auch ehemalige Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung und war auch mal Jugendvertreterin bei der IG Metall, daher weiß ein bisschen besser, und hat dann auch über den Weg Jura studiert. Und da ist ja Richterin geworden.
Ja,
das ist
segensreich, muss ich sagen.
Und das ist wirklich stark in den Gewerkschaften aktiv sein und dann kriegt man solche Stipendien. Das macht viel, gerade für die, die sich das sonst nicht leisten können. Bist du erst Gewerkschaftsmitglied geworden und dann in der SPD damals aktiv geworden?
Erst Gewerkschaftsmitglied, dann Jungsozialist und dann SPD. Also ich glaube, ich bin in diesem Jahr, müsste ich 65 Jahre in der Gewerkschaft sein.
Ja. Ja, das ist schon ein bisschen was.
Ja, so viele gibt es nicht mehr von der Sorte.
Nein, das ist so, das ist so. Aber wir hoffen, dass es dir noch lange so ergeht, dass du lange Jubiläen feiern kannst. Jetzt ist der Punkt.
Also der Vorteil, das will ich auch nochmal in eckigen Klammern sagen, der Vorteil von Alter ist gering. Aber wenn einer unserer ganz Großen das Zeitliche segnet, also wie im Laufe der Zeit Helmut Schmidt, Egon Bahr, dann gucken sie immer, gibt es noch irgendwo einen, der mit denen noch praktisch zusammengearbeitet hat? Im Kabinett oder irgendwo. Und das ist dann meine Chance für fünfminütige Fernsehauftritte.
Und sagen, ja, ja.
Das will ich nicht bejubeln, aber es ist sozusagen auch ein Dankwert an Helmut und Egon, dass sie mir dazu verholfen haben, Alter nochmal im Fernsehen auftreten zu
können. Dazu nochmal die Tagesschau.
Sonst reiße ich mich nämlich nicht darum.
Nein, also du warst direkt bereit, mit dir hier in den Podcast zu kommen. Wir haben ja alles sehr kurzfristig organisiert. Ja, also dafür vielen Dank. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, wenn man Altvordere hat, die Verantwortung hatten, die dann aber auch loslassen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich ärgere mich oft. Bin ja selber auch Sozialdemokrat, viele wissen das. Wenn ich dann Fernsehsendungen, Talkshows sehe, wo dann Alte da sitzen und erzählen, was die Jungen heute machen müssten.
Ja, ja.
Wo ich sage, Leute, irgendwann ist auch mal gut. Das geht so nicht.
Und diese Stimmen aus dem Off, auf die kann man verzichten. Das hat es übrigens bei Gewerkschaften auch gegeben.
Ja, absolut.
Also wenn ich später beim Betriebsrat war von Ronstein und Koppel, das war so ein Teil meiner Stammmannschaft für die Bundestagswahlkämpfe.
Klar.
Und es standen immer Altkollegen vor der Tür, klopften an und wollten mal nach dem Rechten sehen. Die waren schon 5 Jahre aus dem Betrieb raus und gaben dann gute Ratschläge für die Betriebsratsarbeit. Wurde nicht gern gehört.
Nein, ich sage immer, die am weitesten vom Feuer sind, haben die besten Ideen, was man machen müsste.
Genau.
Und das hilft nur sozusagen bedingt. Jetzt haben wir ja die Situation, dass wir mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, du hast recht, ist ja nicht sofort alles richtig und gut gewesen. Das, wie wir es heute kennen, musste noch einen parlamentarischen Weg gehen. Wir hatten nur ein paar Tarifverträge, auch andere Gewerkschaften haben nachgezogen. Aber es ist schon die Geburtsstunde auch für eine vernünftige Lohnfortzahlung.
Ja,
und wir haben ja auch fast vor 30 Jahren gesehen, dass unter der damaligen schwarz-gelben Regierung ja auch die Lohnfortzahlung wieder angegriffen wurde.
Ja, ja.
96 wurde auf einmal gekürzt, nur noch 80% etc. Da war froh, dass wir das in Tarifverträgen geregelt haben. Nachher hat es Rot-Grün ja wieder sozusagen gerade gerückt.
Ja.
Also es zeigt, es ist ja auch unter Druck.
Ja.
Und die Frage, die wir haben, ist, wenn du auf unser Sozialsystem guckst, haben wir ja gerade gehört, ein bisschen Lebenserfahrung, die du mitbringst.
Mhm.
Was ist jetzt für dich die maßgeblichste Weiterentwicklung, wo du sagst, das hätte ich so nicht erwartet, dass wir da wieder sozusagen sind, diese Diskussion um sozialen Status und soziale Sicherungssysteme?
Also ich glaube, wir müssen das im großen Zusammenhang sehen. Was mich wirklich berührt, ich bin da auch natürlich am Ende ratlos, ist, dass wir wieder anfangen, nicht nur zig Milliarden, sondern in die Billionengrößenordnung in Rüstung zu stecken. Und diese Gelder werden ja nicht gedruckt, die kommen irgendwo her. Ist egal, ob das Sondervermögen heißt oder ob das Titel in einem normalen Haushalt sind. Am Ende ist die Masse nur einmal verteilbar. Und da wir Regierungen haben, heute und auch in der Zukunft, die Umverteilung nicht ermöglichen werden. Wir werden zugucken müssen, wie reich reicher wird, wie Vermögen immer weiter wachsen. Es wird keine Konstellation mehr geben, da nochmal gerechterweise dran zu gehen. Wird, wenn wir mehr für Rüstung ausgeben, alleine für diesen Bereich, wird alles andere ins Rutschen kommen. Und da fürchte ich, dass wir viel Kraft brauchen, um das, was wir heute erreicht haben, zu erhalten. Ich glaube, dass es Kräfte geben wird in zukünftigen Koalitionen, die da wieder ran wollen. Bei der FDP sehen wir es gelegentlich jetzt, hält sich noch in Grenzen, muss ich sagen. Aber das ist meine größte Befürchtung, dass das Geld in Kanäle umgeleitet wird, die dem Sozialen schaden.
Ja.
Dem Sozialen die Basis nehmen, nicht?
Also wir werden wieder in harte Auseinandersetzungen
kommen. Ich glaube,
wofür wird das Geld ausgegeben?
Ja.
Und wie du zu Recht sagst, gibt es ja schon genügend Parteien, die jetzt ankündigen, was man eigentlich machen müsste. Und wir müssen deutlich sagen, Leute, das eine tun. Es ist zurzeit leider notwendig. Also mir schmerzt das Herz immer, dass es nicht so ist. Aber wenn man es dann macht, darf man das nicht an anderer Stelle einsparen. Weil A, brauchen die Menschen das und B, destabilisieren wir damit auch unsere Gesellschaft. Weil wenn irgendwann
jeder... Das ist die logische Folge. Ich glaube auch, wer richtig ans Sozial eingemacht und nochmal rangeht, SPD hat es ja, muss ich nur mal deutlich sagen, mit der Agenda von Schröder erlebt. Das hat, glaube ich, die Sozialdemokraten satte 6, 8, 10% gekostet. Und zwar auf lange Sicht.
kommen da nicht raus in gewissen Bereichen.
Dann kommt man wieder hin. Und wer heute nochmal anfangen würde, und das glaube ich, werden Sozialdemokraten nicht tun, wirklich richtig ins Eingemachte des Sozialen zu gehen, der wird das bis an die Existenz spüren. Und das, glaube ich, wissen auch viele heute. Und da wird, glaube ich, bei uns nichts in Bewegung kommen.
Ja, ich glaube, bei der Sozialdemokratie ist es nicht so. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher, weil die natürlich da auch einen anderen Blick drauf haben. Und es ist ja so, die, was viele vergessen, das Thema Hartz IV, Agenda 2010, ist ja nicht nur etwas für die Betroffenen gewesen, sondern es ist ja auch für viele in den Betrieben gewesen, die Angst hatten, dass wenn sie arbeitslos werden, dass das, was die sich aufgebaut haben in den letzten 20, 30 Jahren, dass das dann innerhalb von einem Jahr auf einmal weg ist. Und das war die gravierende Veränderung. Die eine Frage, das ist das eine, aber wirklich zu sagen, jetzt habe ich irgendwie 30 Jahre eingezahlt und schwupps, jetzt werde ich warum auch immer arbeitslos, unverschuldet und innerhalb von einem Jahr ist alles weg. Das ist das, was so sich eingebrannt hat und für uns natürlich schon auch die Frage, wie sichern wir auch Demokratie darüber? Weil das, was AfD und andere machen, setzt ja natürlich genau da an, nach dem Motto, die da oben interessieren sich nicht für euch. Die Wahlprogrammatik der AfD ist natürlich eine ganz andere, weil die sind auch nur für das Großkapital unterwegs. Und ich glaube, da ist der soziale Zusammenhang, soziale Sicherheit zu geben, eben auch ein Teil der Demokratiesicherheit.
Ja, das ist, ich glaube, das, also meine Partei und ich hoffe auch noch ein paar daneben, bei den Grünen weiß ich nicht, wie sozial sie sind, deren Herkunft ist überwiegend ja eine sehr bürgerliche, was nicht dagegen sprechen muss, dass sie ordentliche Politik machen. Aber ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Fundamente des Sozialen nicht aus dem Auge verlieren. Und manchmal gibt es heute Streit in der Politik, an dem ich mich überhaupt nicht beteilige. Also das ist die Frage mit Gendersternchen. Und das ist die ganze Kette, dass wir uns über sprachliche Gebräuche, Sonderheiten, Traditionen so in die Haare geraten, dass mancher, der ein schlichter Arbeitnehmer ist, sich fragt, worüber reden die eigentlich heute? Und ich finde, die politische Diskussion muss sich konzentrieren auf die zentralen Fragen der Zukunft. Und eine dieser zentralen Fragen, die über den Zusammenhalt der Gesellschaft entscheidet, ist das Soziale, die soziale gesicherte Basis. Leute, die Angst haben müssen vor der Zukunft, sind nicht frei, wählen nicht frei, können sich nicht frei bewegen. Und ich glaube, das ist so zentral, dass ich hoffe, dass dies nicht in den Köpfen der Sozialdemokraten und anderer Parteien in der Mitte und links von der Mitte verloren geht.
Ja, wir brauchen eigentlich ein starkes Bündnis der Demokraten. Über gewisse Sachen kann man streiten, das ist gar nicht der Punkt. Aber der Kern, der muss eigentlich
gesichert sein. Also ein Bündnis der Vernunft, sage ich immer. Es gibt ja viele vernünftige Leute. Man findet sie nun nicht immer an der Spitze der Parteien.
Ja, und wir haben natürlich auch eine andere Medienlandschaft, das muss man auch so sagen. Ne? Wir haben die Frage von, wie immer zugespitzt wird, man versucht immer die Überschriften zu gewinnen und statt sozusagen die Themen in den Mittelpunkt zu stellen, wird viel sozusagen das drumherum in den Mittelpunkt gestellt. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir als politische Verantwortung, auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter entscheiden müssen, wie weit spielen wir dieses Spiel mit oder alleine ein Tarifvertrag. Ja. Ein Tarifvertrag ist ein Konsens, da muss der Arbeitgeber am Ende des Tages auch unterschreiben. Da darf es keine Gewinner und Verlierer geben. Es muss einen guten Kompromiss geben, gar keine Frage, aber es ist ein Kompromiss am Ende. Es hat einen Wert.
Es muss dieses klassische Aufeinander zugehen, wo treffen sich die Konzessionsbereitschaften von beiden Seiten. Und das hat in der Geschichte, finde ich, der Nachkriegszeit hervorragend funktioniert. Also je größer eine Gewerkschaft, je mehr Einheitsgewerkschaft, desto besser alles funktioniert. Ja. Je kleiner Einzelgewerkschaften heute sind, desto schwieriger wird es. Ne? Aber ich sage nichts zu den Lokführern. Ich gönne denen alles, was sie kriegen. Aber mir wäre lieber, es gäbe eine große Gewerkschaft, die für die Bahn insgesamt zuständig
ist. Nein, das Thema Einheitsgewerkschaft ist natürlich das Entscheidende, weil wir sagen, egal ob du in der oberen Qualifizierung bist oder unten, ob du Teil der Arbeit bist oder im Maschinenraum, wir sind nur eine Belegschaft. Und wenn wir anfangen, nur für uns Klientel was zu machen, führt genau dahin, wo wir gerade sind. Und das sollten wir nicht tun. Und von daher kann man nur sagen, alles muss wieder ein Stück weit zusammenkriegen. Der Streik damals.
Also ich will nochmal zurückkommen auf die letzte Frage. Eben, wir haben demnächst eine Diskussion über Helmut Schmidt. Mhm. Helmut Schmidt und die Musik.
Ja, okay.
Ja, also er war Musikliebhaber, er konnte ja auch so ein bisschen Klavier und Orgel und so. Und da kommt immer wieder die Frage bei solchen Debatten, warum gibt es nicht mehr solche Leute wie Helmut Schmidt heute? Und da sage ich immer, erstens, sie wachsen nicht auf Bäumen. Schmidt kommt wie Brandt, wie auch Weizsäcker und kann auch verschiedene nehmen. die kommen aus einer geschichtlichen Situation. Die haben sie nicht aus Büchern gelesen, die haben sie erlebt, erlitten, haben daraus vernünftige Schlussfolgerungen gezogen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Helmut Schmidt früher auftrat, hatte er einen Gegner, einen einzigen. Es gab zwei große Parteien und die stritten und die bestimmten das Feld. Wenn ich mich heute umgucke, wir haben 6 Parteien, manche mit Doppelspitzen, da habe ich 10, 12, 14 Leute, die ich permanent im Fernsehen betrachte, denen ich im Rundfunk begegne. Es ist eine völlig andere Medienlandschaft geworden. Und dann kommt dieses zum Teil unsägliche Medium, dieses soziale Medium, sag mal schnell,
TikTok und...
Ja, also TikTok und Instagram und Facebook und diese ganzen Dinger, was man ja als vernünftiger Mensch zum Teil nicht genießen kann. Also ich gucke da nur noch sehr am Rande rein, um zu gucken, welche Trends gibt es da. Also die Zeiten haben sich völlig geändert und sich darauf einzustellen und Leute zu finden, die damit fertig werden und dennoch den Kopf oberhalb der Wasseroberfläche haben, ist heute bedeutend schwieriger als früher.
Aber werden denn nicht auch solche Persönlichkeiten auch glorifiziert? Und ich meine, du bist ja weggefährdet, du hast es damals persönlich erlebt. Also wenn ich in die Geschichtsbücher lese, wenn ich mich mit anderen unterhalte, also da gab es ja auch zu der Zeit auch Kritik an einem Helmut Schmidt, an einem Willy Brandt, Weizsäcker, etc. Ja. Also diese Lichtgestalt und das Glorifizieren ist ja alles viel, viel später irgendwann gekommen, wo es auch eine andere Art war, weil ich war ja nicht mehr in der Verpflichtung, die Politik zu machen. Ich habe sie nur noch begleitet.
Aber es waren doch schon diese ich meine, auch bei der Gewerkschaft, Otto Brenner stand eben für einen ganz großen Klumpatsch von Leuten. So stand Willy Brandt dafür und Helmut Schmidt stand dafür. Die Leute lesen ja nicht Gewerkschaftsprogramme, nehmen die ja nicht mit ins Bett und legen es unter das Kopfkissen, lesen auch keine Parteiprogramme. Also viele orientieren sich an dem, was sie sehen können, was physisch, psychisch sichtbar und anfassbar wird. Und das sind die Spitzenleute.
Da bin ich bei dir, das ist keine Frage.
Je mehr die ausstrahlen, je mehr Aura die haben, je näher sie bei den Leuten sind, je klarer sie sprechen, was immer das ist, desto eher gewinnt man Zutrauen. Ich glaube schon, also es hängt schon an Figuren. Die müssen kommunikativ sehr, sehr gut geschult sein, sehr offen sein, sehr fröhlich sein. Da wünschte ich mir einfach von meinem heutigen Bundeskanzler ein Stück mehr Kommunikativität oder wie immer das heißt. Also ein bisschen mehr Schmidt, wenn man so will, oder Brandt.
Ne, man muss erklären, man muss heutzutage die Leute mitnehmen, man muss sozusagen offen sein. Und es reicht nicht nur eine kleine Runde zu machen, sondern es ist eben auch in der Frage, man wird nicht wiedergewählt oder kriegt nicht Akzeptanz, weil man gut regiert. Insbesondere, das muss man auch sagen, da gab es ja auch hier und da ein paar Fragezeichen, ob wir wirklich das alles so im Griff haben in Berlin, wie man sich das so vorstellt. Und dann wird es natürlich noch schwieriger. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es so, die Menschen richten sich an Menschen aus, das ist so.
Ja, das soll auch so bleiben. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die richtigen Menschen finden.
Das bleibt unsere große Aufgabe. Mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben wir ja damals Geschichte geschrieben. Du warst Teil dieser Geschichte. Hast du noch einen Abschluss gehabt? Also ihr habt dann immer die Musikanlage gestellt, wenn hier auf dem Markt wahrscheinlich war das dann hier in Lübeck.
Das war mal, ich meine auf Schrang, das ist da, wo Karstadt heute leer steht.
Ja, ja.
Das war immer rappelvoll und nein, also so ganz detaillierte Erinnerungen habe ich nicht mehr daran. Das ist ein großes Bild noch und das ist eben die Erinnerung daran, dass es mich in irgendeiner Weise gepackt hat. Dass da Leute stehen, zusammenstehen, in der bürgerlichen Gesellschaft, in der ich ja zum Teil groß geworden bin, diese Nähe gibt es gar nicht. Also Arbeiter, die sagen, wir stehen zusammen, weil unsere Not groß ist, weil wir etwas erreichen wollen. Das war ein Bild, was mich damals beeinflusst hat, weil ich das aus meinen Umfeldern nicht kannte. Also damals begann ja schon, dass wenn man in der Schule abschrieb, der Nachbar schon seine Seite verdeckte, dass man nicht auf sein Papier gucken konnte. Also hast du was, bist du was, wirst du was und so, nicht? Diese Geschichte, die begann damals. Dieses Individualisieren, das ich nach vorne bringen. Und dann ist so ein Erlebnis wie ein Massenstreik, ist schon... Geht tief rein ins Getriebe.
Nein, wir erleben das heute auch noch, wenn Kolleginnen und Kollegen bei uns neu aktiv werden und dann solche Ereignisse haben, mal ein Seminar zusammen machen, wir machen ja auch Bildungsarbeit, solche Auseinandersetzungen, auch mal merken, dass gerade, wenn der Druck von außen kommt, wenn man gemeinsam was erreichen will, dass da auf einmal diese Solidarität spürbar ist, dass das die dann auch verändert. Dich hat es verändert. Du hast nachher aktiv Politik gemacht im Großen. Und dafür kann man nur sagen, vielen Dank. Und schön, dass du heute Gast im Küstentalk warst. Und wer den Film und das, was Björn Engholm auch im Film dazu zu sagen hat, noch gucken möchte, wie gesagt, ab dem 28. April in der ARD-Mediathek und am Tag der Arbeit, dem 1. Mai um 21.45 Uhr in der ARD. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Toi, toi. Tschüss.